Herzlich willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Heute geht es um eine Geschichte, die sehr bekannt ist. Petrus verleugnet Jesus. Da stellt sich die Frage, okay, das war Petrus, aber was sagt das über uns und wie hilft das uns? Nun, ich glaube, da werden ein paar Dinge deutlich. Überlegen Sie mal, warum gibt es auf fast jeder evangelischen Kirche einen Hahn? Antwort in dieser Predigt. Und was trägt diese Geschichte zu unserem christlichen Menschenbild bei? Tipps dazu in dieser Predigt. Ich will Sie vorher aber noch kurz auf zwei andere Podcasts aufmerksam machen, die ich beide richtig gut finde und die beide hier aus der Region stammen. Da ist einmal der Predigt-Podcast von Christoph Fischer, seines Zeichens Pfarrer in Nebringen und Tailfingen. Der Podcast heißt Christoph Predigt. Hören Sie ruhig mal rein. Christoph hat eine ganz eigene Art zu predigen. Ich mag das. Und der zweite Podcast, auf den ich Sie heute aufmerksam machen will, der heißt 8 Türme, 1 Kirche. Das ist der Podcast unseres Diakons hier im Distrikt Nord im Kirchenbezirk Herrenberg, der Glaubensimpulse bietet, der Interviews macht von Menschen hier aus der Region und immer wieder Veranstaltungstipps bringt. Hören Sie einfach mal rein, 8 Türme, 1 Kirche. Gute Impulse beim Zuhören wünscht Ihnen Andreas Ross. Wir haben einen Hahn auf unserem Kirchturm, liebe Gemeinde. Für die Einheimischen einen Gockel. Frage: Warum haben wir einen Gockel auf dem Kirchturm? Jetzt bei der Konfirmandin rattert, ich sehe es genau. Habt ihr eine Idee? Also, die Profis unter Ihnen wissen ja alle, ja, die Geschichte mit Petrus, der Jesus verleugnet hat, da hat dann der Hahn gekräht. Okay, natürlich, klar, darum geht es heute in der Predigt, um diese Geschichte. Aber ist diese Geschichte es wert, einen Hahn auf den Kirchturm zu setzen? Warum haben wir denn nicht einen Wal? Jona, ganz wichtiges Tier. Oder was zu den Evangelisten passt, einen Stier oder einen Löwen. Wäre doch alles möglich. Oder ein Adler. Gut, Löwen gibt es hier nicht, aber Adler gäbe es doch vielleicht oder hat es gegeben. Antwort auf diese Frage gleich in dieser Predigt. Wissen Sie, diese Geschichte, um die es heute geht, Petrus verleugnet Jesus, ist ganz sicher eine wichtige Geschichte, keine Frage. Und ich habe mir jetzt so die letzten Tage gedacht, Mensch, an die hätte ich mal denken sollen, als ich vor wenigen Tagen zusammensaß im Ausschuss, im Trägerkreis für unsere Diakoniestation. Also die Diakoniestation auf der Schönbuchlichtung, da wo ich herkomme, da sind natürlich die Kirchengemeinden Trägerinnen und die bürgerlichen Gemeinden und Krankenpflegevereine. Da hatten wir eine Versammlung. Da ging es auch um das Leitbild und da kam das Schlagwort: Wir arbeiten nach dem christlichen Menschenbild. So, weiter nichts. Und dann hat einer von den Leuten, die da waren, die Stirn gehabt zu fragen: Jetzt will ich mal die Pfarrer hier im Raum fragen, was ist denn das christliche Menschenbild? Schweigen im Raum. Wir Pfarrer versuchen in so einer Situation erstmal Zeit zu schinden, dass wir nachdenken können. Aber dann sind doch ein paar gute Gedanken zusammengekommen. Zum Beispiel haben wir uns daran erinnert, naja, steht ja in der Bibel, wir sind geschaffen als Gottes Bild, als Gottes Ebenbild. Und das heißt doch, dass Gott uns angesehen hat, dass Gott uns so geschaffen hat, wie wir jetzt sind. Das heißt, die Würde, die wir haben, hat Gott uns zugesprochen. Die haben wir nicht, weil wir toll sind oder leistungsfähig sind oder sonst was. Nein, die haben wir, weil Gott sie uns zugesprochen hat. Und deswegen steht im Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist wichtig in unserem christlichen Menschenbild. Natürlich sagt das auch, wenn Gott uns zu seinem Ebenbild geschaffen hat, dass Gott du zu uns sagt und wir sagen zu Gott du. Wir sind Beziehungswesen. Deshalb sollen wir niemanden allein lassen, weil wir sind nicht geschaffen für die Einsamkeit. Das alles gehört zum christlichen Menschenbild, was für eine Diakoniestation wichtig ist in der täglichen Arbeit. So, aber ich denke, naja, diese Geschichte heute, die Verleugnung des Petrus, die hätte mir einfallen sollen, denn die gehört unbedingt zum christlichen Menschenbild dazu. Warum? Das möchte ich Ihnen heute sagen. Lassen Sie mich diese Geschichte einmal vorlesen aus dem Lukas-Evangelium. Da steht in Kapitel 22, ganz am Schluss, dass die Geschichte von der Verleugnung kommt da direkt nach der Gefangennahme von Jesus. Sie ergriffen Jesus aber und führten ihn ab und brachten ihn in das Haus des Hohenpriesters. Petrus aber folgte von ferne. Da zündeten sie ein Feuer an mitten im Hof und setzten sich zusammen. Und Petrus setzte sich mitten unter sie. Da sah ihn eine Magd im Licht sitzen und sah ihn genau an und sprach, dieser war auch mit ihm. Er aber leugnete und sprach, Frau, ich kenne ihn nicht. Und nach einer kleinen Weile sah ihn ein anderer und sprach, du bist auch einer von denen. Petrus aber sprach, Mensch, ich bin's nicht. Und nach einer Weile, etwa nach einer Stunde, bekräftigte es ein anderer und sprach, wahrhaftig, dieser war auch mit ihm, denn er ist auch ein Galiläer. Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und alsbald, während er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich und sah Petrus an. Und Petrus gedachte an des Herrn Wort, wie er zu ihm gesagt hatte, ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Ich möchte bei dem, was ich Ihnen jetzt sage, den Blick zunächst einmal auf Petrus richten und dann auf Jesus. Schone zuerst auch den Blick auf Petrus und damit aber auch auf uns. Ist wirklich eine traurige Geschichte. Gell? Petrus verleugnet Jesus, sagt, ich kenne ihn nicht. Und damit distanziert er sich von Jesus. Und zum zweiten Mal sagt er sogar, ich bin keiner von denen. Damit sagt er nicht nur Nein zu Jesus, sondern auch zu seinen Freunden, zu den Jüngern. Und zum Schluss noch diese Ausflucht, ich weiß nicht, wovon du redest. Also man kann sagen, Totalversagen. Aber seien wir gerecht zu Petrus. Denn wissen Sie, wo sind denn all die anderen Jünger in dieser Situation? Die sind alle schon abgetaucht. Nur Petrus war noch da. Nur Petrus hat sich in die Höhle des Löwen getraut. Der war der Einzige. Der setzt sich zu den anderen als Feuer. Und so hören wir aus einem Detail in dieser Geschichte, blieb mindestens eine Stunde lang, mindestens. Hey, der war doch mutig, oder? Also machen wir Petrus nicht niedriger, als er ist. Ja? Er war mutig, er hat ja sogar gesagt zu Jesus am gleichen Tag vorher, ich sterbe für dich, wenn es drauf ankommt. Es ist dennoch ein Versagen. Aber das ist nichts, wo man auf Petrus rumreiten könne und sagt mal, guck mal, der da, sondern eigentlich ist das doch etwas, in dem wir uns wiederfinden können, oder? Es geht nicht nur Petrus so, geht auch mir so. Und deswegen sage ich, diese Geschichte gehört zum christlichen Menschenbild dazu, weil sie uns sagt, wir dürfen Fehler machen. Versagen gehört zu uns Menschen, das ist eine grundlegende Aussage. Wissen Sie, die Bibel ist ehrlich. Wenn wir die Bibel in die Hand nehmen, haben wir keine Heldensage mit unfassbar tollen Superhelden. Haben wir nicht. Solche Geschichten stehen hier drin. So wie bei Petrus, so ist der Mensch in christlicher Sicht und so darf er sein. Ja, das ist nichts Neues für uns, aber ich sage Ihnen, das ist in unserer Gesellschaft etwas, was gerade untergeht. Das wissen nur noch wenige.
Das gefällt vielen Leuten überhaupt gar nicht. Das sollen in den Augen von vielen Menschen heutzutage, sollen die Leute, die Gestalten, auf die man so schaut, die sollen makellos sein, die sollen fehlerfrei sein, die sollen rein sein. Wehe, es hat einer mal in der Jugend einen großen Fehler gemacht oder in späterer Zeit mal richtig versagt und das kommt dann raus. Stellen Sie sich vor, was ein Enthüllungsjournalist mal über Petrus hätte schreiben können. Petrus, einer von den drei großen Säulen in der Urgemeinde, auf den alle geschaut haben. Petrus, wenn da einer geschrieben hat, ich habe rausbekommen, schreibt ein Journalist, der hat früher mal den Glauben verraten. So, jetzt ist es ans Licht gekommen, der muss zurücktreten. So wäre es heute gelaufen. Man hätte heute versucht, ein Denkmal umzureißen dann. Vielleicht können Sie es schon nicht mehr hören, aber lassen Sie mich nur als ein Beispiel mal diese Sache mit dem Ottfried-Preußler-Gymnasium in Pullach erwähnen. Ich weiß, manche können es nicht mehr hören, trotzdem, ich sag's. Also, um was geht's? Kennen Sie Pullach in der Nähe von München? Wenn Sie es nicht kennen, alles okay? Herrenberg ist dreimal größer als Pullach. Also so wichtig ist Pullach nun auch wieder nicht. Die haben ein Gymnasium, das heißt Ottfried-Preußler-Gymnasium und die Leute vom Gymnasium haben den Antrag gestellt, diesen Namen ablegen zu können und anders zu heißen, weil sie sich nicht mehr mit Ottfried Preußler identifizieren können. Warum? Ein Historiker hat herausgefunden, Ottfried Preußler hat mal einen Jugendroman geschrieben, also in ganz jungen Jahren, sein Erstlingswerk kann man sagen. Da hat er zu Lebzeiten nie gern drüber geredet, hat es auch nicht erwähnt. Und dieser Jugendroman verherrlicht die Hitlerjugend. Will man so jemanden als Namen stehen haben für sein Gymnasium? Das Ottfried-Preußler-Gymnasium hat gesagt, wenn Ottfried Preußler sich da nie offiziell davon distanziert hat, distanzieren wir uns von ihm. Und ich sage den Leuten in Pullach, mach doch. Aber wissen Sie, das ist nur ein Beispiel, das ist typisch für unsere Zeit. Weil die Leute denken, ein Mensch darf nicht so große Fehler machen. Wenn, dann muss er weg. Wenn, dann gilt alles nichts mehr, was er sonst gemacht hat im Leben. Es sei denn, er tut öffentlich Buße, und zwar in der Form, in der sie uns gefällt. Ganz nebenbei, so jetzt kommen die Fachleute auf ihre Kosten, die Leute, die Ottfried Preußler Bücher gelesen haben. Gell? Also hören Sie, in allen seinen Büchern, die Ottfried Preußler geschrieben hat, hat er sich inhaltlich auf jeder Seite von der Nazi-Ideologie distanziert. Die Figuren, die er beschreibt, sind absolut autoritätskritisch, gell? Der Seppel und der Kasper. Oder die kleine Hexe, die hält sich überhaupt nicht dran, was hier gesagt wird von oben. Die Obrigkeit wird sogar lächerlich dargestellt. Der Dimpfelmoser, der Polizist, was ist denn das für eine Figur? Oder der große Zauberer Petrosilius Zwackelmann, der alles zaubern kann, nur die Kartoffeln, dass die geschält sind, kann er nicht zaubern. Es muss er selber machen oder sich einen Arbeitssklaven herzaubern. So lächerlich ist er. Oder wenn Sie mal das Buch Krabat gelesen haben, ideologiekritisch von der ersten bis zur letzten Zeile. Also, die Pullacher sollen meinen, machen, was sie wollen, stört mich nicht. Und ich glaube, Ottfried Preußler wird es auch nicht stören, wenn sie nicht mehr nach ihm benannt sind. Sehen Sie, so ist das heute, aber die Bibel zeichnet ein völlig anderes Bild von Menschen, als so, wie wir mit den Leuten umgehen. Die Bibel sagt nicht, oh, das tut mir leid, das ist menschliches Versagen, sondern sie sagt, menschliches Versagen gehört zum Menschen. Deswegen heißt es ja menschliches Versagen. Tut nicht so, als seid ihr alle makellos und rein und könnt über andere urteilen. Das ist doch eher selbstgerecht. Das fällt mir ein, wenn ich auf Petrus schaue. So schlecht finde ich denn gar nicht. Eher beispielhaft für das, wie wir Menschen sind und wie die Bibel von Menschen redet. Ich wende meinen Blick jetzt aber auf Jesus. So, jetzt verrate ich Ihnen einen Trick beim Bibellesen. Also es ist kein Trick, man muss es halt nur wissen. Gell? Wenn Sie eine Geschichte in der Bibel lesen, dann lade ich Sie ein, fragen Sie jedes Mal, was erfahre ich in dieser Geschichte, nur weil es in dieser Geschichte drinsteht und sonst nirgendwo in der Bibel. Gibt es irgendwas, was ich echt nur hier finde, in dieser Geschichte? Das ist eine wichtige Grundfrage bei der Bibelauslegung. Gerade bei den Evangelien, da gibt es doch jede Geschichte eigentlich in jedem Evangelium, also so viermal. Und da muss man sich schon fragen, wird in diesem Evangelium etwas erzählt, was anderswo nirgendwo erzählt wird? Ja, ist in dieser Geschichte von der Verleugnung des Petrus so. Im Lukas-Evangelium erfahren wir etwas, was wir nicht erfahren, wenn wir in Matthäus reinschauen oder Johannes oder Markus, nicht. Nur hier bei Lukas. Hier gibt es was, was nur hier steht. Und zwar dieser eine Satz. Und der Herr wandte sich und sah Petrus an. Steht nur hier im Lukas-Evangelium. Und er ist unfassbar wichtig. Nur Lukas sagt, Petrus war dabei, Jesus war dabei, als Petrus ihn verleugnet hat. Das erfahren wir von den anderen Evangelien, nicht nur hier. Jesus war dabei, der hat das mitbekommen. Was erfahren wir genau? Also, Jesus wandte sich um. Das heißt, Jesus saß wohl mit dem Rücken irgendwie zu Petrus. Und dann, nach der dritten Verleugnung, hat Jesus sich umgedreht und sich Petrus aktiv zugewandt. Das ist das Erste, was wir erfahren. Das Zweite, Jesus hat Petrus angeschaut. Und er sah ihn an, heißt es. Und was ist mit Petrus? In dem Augenblick wird Petrus klar, wird ihm bewusst, was er getan hat. Er hat Jesus verleugnet. Und Petrus erinnert sich, was Jesus ihm am gleichen Tag noch vorher gesagt hat. Ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Das fällt Petrus jetzt ein. Und Petrus geht dann weg und weinte bitterlich, also auf gut Deutsch, er heulte Rotz und Wasser. Und jetzt frage ich Sie, ich frage euch, was hat Jesus gedacht, als er Petrus so angeschaut hat? Steht ja nicht in der Bibel drin, was Jesus gedacht hat. Hat Jesus gedacht, du Verräter, du Versager? Hat er gedacht, hey, mit dir bin ich fertig? Hat er gedacht, tut mir leid, mit so einem wie dir kann ich nichts anfangen in meinem Laden? Steht alles nicht da. Ich glaube es auch nicht, dass Jesus das gedacht hat. Ich glaube es nicht. Jesus schaut uns nicht so an, wie die Leute uns anschauen. Steht doch extra drin, die Frau am Lagerfeuer, ja? Da steht drin, sie sah Petrus. Und jetzt wird nochmal betont, ja, sie sah ihn im Licht sitzen. Und dann, sie sah Petrus ganz genau an, wird alles extra betont. Und dann sagt sie, dieser war auch mit Jesus. Ihr Blick ist ein prüfender Blick, ein entlarvender Blick, ein vernichtender Blick. Verächtlich, ablehnend. So schaut die Magd auf Petrus und so schauen viele Menschen auf andere Leute. Aber Jesus schaut nicht so. Jesus macht all das nicht und hat all das nicht in seinem Blick. Er wendet sich Petrus aktiv zu. Du hast gesagt, gerade du kennst mich nicht, aber ich kenne dich. Du hast gesagt, du gehörst nicht zu dem da, aber ich gehöre zu dir. Ich schaue dich an und du gehörst zu mir. Schauen Sie doch, wie es mit Petrus weitergeht. Was ist denn mit Petrus? Nach dieser Geschichte heißt es nur, er ging hinaus und weinte bitterlich. Und dann taucht Petrus ab, 2 Tage lang. Hört man, sieht man nichts mehr von ihm. Erst am Ostermorgen ist er wieder da. Da läuft er ganz früh zum leeren Grab und schaut hinein und wundert sich. Und dann, eine interessante Notiz im Lukas-Evangelium, am gleichen Tag erscheint der auferstandene Jesus dann dem Simon Petrus am Ostermorgen. Diese Geschichte kennen wir gar nicht. Da steht nur in der Bibel, er erschien Simon Petrus als allein. Wird aber nicht erzählt, was da war. Es gibt viel mehr Auferstehungsbegegnungen, als wir von der Bibel kennen. Jesus hat Petrus vergeben. Jesus hat Petrus nie aufgegeben. Sein Blick war ein Blick voller Liebe. Ein Blick, der bei Petrus Selbsterkenntnis ausgelöst hat. Reue ausgelöst hat. Also eigentlich in dem Sinn auch ein befreiender Blick. Kein vernichtender Blick, sondern ein aufbauender Blick, ein mutmachender Blick, ein tröstender Blick. So hat Jesus den Petrus angeschaut. Und so schaut Jesus auch uns an. Wissen Sie, Lukas betont das hier. Mensch, hier steht doch nicht Jesus, das ist doch auffallend. Hier steht nicht Jesus, sondern hier steht der Herr. Der Herr wandte sich und sah Petrus an. Nur hier in dieser Geschichte, nicht vorher in der Passionsgeschichte bei der Verhaftung, da steht nur Jesus. Nicht hinterher bei dem, was kommt, steht auch nur Jesus. Nur hier in dieser Geschichte steht, der Herr wandte sich um und sah Petrus an. Und da sehen Sie, wie präzise Lukas seine Geschichten formuliert. Der hat sich wirklich was dabei gedacht. Er will uns sagen, wenn Jesus dich so anschaut, dann kannst du gewiss sein, der Herr, der Kyrios schaut dich an. Gott selbst schaut dich an. Das gilt auch für dich. Und das gilt für Gott grundsätzlich. Es gehört zum christlichen Menschenbild. Denn zum christlichen Menschenbild gehört auch ein christliches Gottesbild. Das gehört zusammen. So sieht Gott uns an. So ist Gott. Gestern Abend war das Konzert mit Samuel Rösch in Nuffringen drüben. Und er hat eine Geschichte erzählt, die mich sehr bewegt hat. Der hat erzählt, wie er an einer Schule ein Konzert gegeben hat. Und nach dem Konzert ist dann ein Schüler auf ihn zugekommen, 14 Jahre alt, und hat zu ihm gesagt, hey, wir sind doch eh nur die Resterampe. Ein 14-jähriger Schüler denkt von sich, ich bin hier nur die Resterampe, weil er es erlebt in seinem Umfeld, dass so mit ihm umgegangen wird. Aber nicht so Gott. Samuel Rösch hat dann ein Lied geschrieben, das heißt gut genug. Du bist gut genug, du bist nicht Resterampe. Kein Mensch ist für Gott Resterampe. Du kannst dir verloren vorkommen, du kannst dir vergessen und verraten und alleingelassen vorkommen. Aber für Gott bist du nie Resterampe. Deshalb haben wir diesen Gockel, diesen Hahn auf dem Kirchturm oben, aus diesem Grund. Weil nämlich dann klar ist, hier in dieser Kirche treffen sich die Petrus-Leute. Also die, die Fehler machen, die schwach sind, die auch mal ihren Glauben verraten, so wie Petrus, die oft genug den Kahn krähen hören nach dem, was sie getan haben und die dann immer wieder denken, ja, er kräht, aber nach mir kräht kein Hahn. Aber nicht nur deswegen ist der Hahn auf unserem Kirchturm, sondern auch deswegen, weil der Hahn früh morgens kräht und den neuen Tag praktisch ankündigt. Und so kam nach dem Karfreitag auch der Ostermorgen. Und früh am Ostermorgen ist Christus auferstanden. Und darin erinnert der Gockel, daran erinnert er. Hier sind nämlich auch die Osterhoffnungsmenschen, die sich hier treffen. Beides gilt und deswegen ist der Hahn oben auf unserem Kirchturm drauf. Deswegen sage ich, machen wir es doch wie Petrus. Setzen wir uns zu den Leuten ans Feuer, ins Licht, dass die Leute unser Gesicht sehen. Wir als Gemeinde verstecken uns nicht. Wir sondern uns nicht ab und halten uns nicht für die besonders Reinen. Nein, setzen wir uns zu den Leuten ans Feuer. Da sind wir genau richtig. Zeigen wir diesen Mut. Dann zeigen wir euch dadurch, ohne dass wir viel sagen, hier ist einer, der auch Fehler macht, aber der Vergebung erfahren hat und der weiß, wo es Vergebung gibt. Hier ist einer, der Hoffnung hat, weil Gott für diesen Menschen Hoffnung hat, so wie Gott für euch alle Hoffnung hat. Das ist es, was ich auch von Petrus lerne. Halleluja. Entschuldigung, Amen.